vor, predige vom Tisch aus, hofft es okay, lasst euch nicht dran stören, aber ich denke, wenn man die Zeugnisse da weitergeben kann, darf man auch Wort Gottes weitergeben, oder? Das ist okay? Schön. Ja, ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein. Heute bin ich alleine da, ohne Family und auch ohne kleinere Gruppe, wie jetzt beim letzten Mal mit dem Ausflug, wo wir euch ja besuchen durften, so zum Gegenbesuch gekommen sind, auch wo ihr letztes Jahr bei uns wart. Das ist sehr schön. Nächstes Mal vielleicht noch ein paar mehr, aber das ist immer so ein bisschen, sage ich mal, wenn man so eine Wegstrecke hinter sich bringen muss, dann bleiben halt doch der eine oder andere auch gern mal daheim oder nutzt den Sonntag dann auch anders und ich denke, das ist auch okay. Es ist schön, in eurer Mitte zu sein. Ich freue mich auf heute Morgen. Ich finde es auch immer unten so schon schön und einfach auch sehr wichtig, diese Vorbereitung auch im Gebet. Und ich glaube, dass Gott was vorbereitet hat für heute Morgen. Mir liegt ein Wort aus Apostelgeschichte auf dem Herzen, das möchte ich gern mit euch teilen. So, ja, Titel würde ich geben, gebe, was du empfangen hast, oder wir können nur weitergeben, das, was wir zuvor empfangen haben. Und dazu möchte ich gerne eine Geschichte lesen, eine Begebenheit aus Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 8 und dann noch ein vereinzelte Verse von etwas später. Also zunächst Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 8. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Er aber achtete auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest, und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Und dann Verse 12 und 13, ist so die Begebenheit, wo dann einfach auch Menschen im Tempel auf diese Situation aufmerksam wurden, sich wunderten, was geht da vor sich. Und dann heißt es weiter: Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk: Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Und dann noch Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Soweit diese Begebenheit. Herr Jesus, ich möchte auch nochmal von Herzen danken, dass wir heute Morgen gemeinsam in deinem Haus sein dürfen. Dank dir für diese Zeit der Anbetung und des Lobpreises, die Zeit der Gemeinschaft, die wir mit dir und untereinander verbringen dürfen. Und ich danke dir auch jetzt für dein Wort, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass du es laufen lässt, dass es so von Herz zu Herz auch fließt, dass es unsere Herzen anspricht, dass du uns bewegst, auch durch dein Wort, dass du uns was zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass einfach auch jeder was mitnehmen kann, auch aus deinem Wort hinein in den Alltag, dass wir einen Unterschied machen dürfen. Weil du möchtest uns beschenken, du hast uns schon beschenkt, du möchtest uns weiter beschenken und auch gebrauchen, ein Segen zu sein. Und das kannst du bewirken durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum möchte ich bitten, Jesus. Amen. Amen. Wir kennen sicherlich diese Begebenheit, die ich gelesen habe. Wir kennen diese Geschichte, wie dieser lahme Mann geheilt wurde, berührt wurde, wie er umhergehen konnte, plötzlich von einem Tag auf den anderen. Was vorher unmöglich war, war jetzt plötzlich möglich. Und wir sehen, wie dieser kranke Mann, er war lahm von Geburt an, wie er täglich eigentlich zum besten Ort der Welt gebracht wurde, um dort eben seinem Erwerb nachzugehen. Das war Betteln. Er wurde an den besten Ort der Welt gebracht, den Tempel. Ein Ort der Begegnung Gottes mit uns Menschen. Ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Wir sehen im Alten Testament, im Buch Chronik, wie dieser Ort eingeweiht wurde von König Salomo und mit den Priestern, wo sie reingingen und die Herrlichkeit Gottes diesen Raum erfüllte. Ein Ort, den Gott bestimmt hatte, dass Menschen sich zu ihm wenden könnten und einfach aus seiner Gnade erleben dürften. Ein Ort, der bestimmt war für das Volk Israel, seinem Gott zu begegnen. Ein Ort, wo der Psalmist sagt, das ist eigentlich der beste Ort, den es gibt. Ein Tag dort in den Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Und vielleicht kannte dieser Lahme so von seinem Tora-Unterricht oder was auch immer, von seiner Bar Mitzwa noch, so diesen Vers, wo er sagt, ja, der Psalmist, der hat gut reden, ein Tag in den Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber stehen an der Schwelle im Hause Gottes. Ich würde auch gern mal dort stehen. Ich kann es aber nicht. Ich bin lahm von Geburt an. Und wir sehen, wie es Freunde mit ihm gut meinten. Er konnte ja offensichtlich nicht selber dorthin an diesen Ort, um zu betteln, um seinem Tageswerk nachzugehen. Er hatte wohl Freunde, die ihn hinbrachten. Oder vielleicht musste er sich tatsächlich auch mühevoll selber hinschleppen. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass dieser lahme Mensch von Tag zu Tag am besten Ort der Welt war, aber leider nur davor. Der lahm war von Mutterleib an und tatsächlich, es müssen Freunde gewesen sein, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte. Da waren also liebe Menschen, die ihn getragen haben, die es gut mit ihm meinten, die ihn aber leider nur davor absetzten, vor dem Hause Gottes, nie ihn mit hineingetragen hatten, zu sagen, wir gehen noch ein Stück weiter mit dir, wir wollen nicht nur so vor der Herrlichkeit und Liebe Gottes mit dir Halt machen, sondern wir wollen dich mitten reintragen. Wir nehmen dich mit ins Haus Gottes. Er wurde davor abgesetzt, täglich. Und er bettelte, er bat um Almosen, die, die das Vorrecht hatten, in den Tempel reinzugehen. Und wir wissen nicht, was die Einzelnen so dabei dachten, wenn der von Tag zu Tag dort saß, um zu betteln. Wir kennen das vielleicht von unserem Alltag manchmal, wenn man bei Lidl einkauft oder sonst in der Einkaufsstraße unterwegs ist und Menschen da sitzen und betteln. Wo ja manchmal auch so Gedanken aufkommen, warum sitzt der da rum, hat der nichts Besseres zu tun, könnte der nicht auch ein bisschen sich mehr anstrengen, dann könnte er auch sein täglich Brot anders erwerben. Aber ich glaube, dass diese Menschen, die dort durchkamen, andere Gedanken hatten, denn sie waren ja auf dem Weg ins Haus Gottes. Da muss man ja ein bisschen sein Denken auch umschalten. Und wir wissen ja auch vom Gesetz her, man war durchaus auch aufgefordert, den Armen auch was zu geben, Almosen weiterzugeben. Und ich glaube, das war seine Absicht, warum er dort am Tempel saß. Vielleicht so ein bisschen schlechtes Gewissen auch verbreiten, so ihr geht ins Haus Gottes, lobt jetzt Gott, aber ich sitze da und kann nicht und so und wenigstens könntet ihr mir was rüberwachsen lassen. Und es war Tag ein, Tag aus so und offensichtlich funktionierte das auch ganz gut, dass er über die Runden kam und so auch an diesem Tag wieder. Er saß, wie es Gewohnheit war, vor dem Tempel. Er wurde wieder wie gewohnt abgesetzt vor dem Tempel. Aber nicht im Tempel. Er fing an, wie gewohnt, um Almosen zu betteln. Und wir wissen nicht, wie es an diesem Tag lief, ob das Geschäft gut lief oder nicht. Auf jeden Fall war es so, dass im Lauf dieses Tages sich etwas änderte, dass da zwei schräge Vögel ankamen, die erstmal zu ihm sagen, schau uns mal an. Und ich finde es manchmal komisch, wenn einer einen dazu auffordert. Ja, guck mich mal an, wenn ich mit dir rede, so ein bisschen auf die Schiene. Ist mal gespannt, jetzt, was geht jetzt ab, was kommt jetzt? Und dann macht Petrus Fortsetzung, Silber und Gold habe ich nicht. Das ist schade für dich und für mich dann auch, weil wenn du es nicht hast, kannst du mir es auch nicht geben. Aber 10 Euro würden eigentlich auch schon reichen. Silber und Gold, ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht, wer so seine Goldbarren eingesteckt hat, um das in Opferkorb reinzulegen, die lassen wir ja schon eher daheim im Tresor, wenn wir überhaupt welches haben. Aber Petrus kann sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Oh, das war ja durchaus auch was. Silber und Gold habe ich nicht. Also was ich nicht habe, kann ich dir auch nicht weitergeben. Aber ich habe da was anderes, was ich empfangen habe und was ich dir deswegen weitergeben kann. Ich habe was im Namen Jesu Christi. Ich habe was empfangen. Und in seinem Namen steh auf und geh umher. Und Heilung, das ist ja schon so ein Thema, wo auch ein gewisses Spannungsfeld da ist. Wo wir merken, das ist ja auch polarisierend manchmal. Wir kennen Menschen, die schon viele, viele Jahre krank sind und scheinbar tut sich nichts. Und dann hört man wieder Zeugnisse, dass sich einfach was bei jemand getan hat. Und bei diesem Mann war es eben auch so, er war von Mutterleibe an lahm. Er konnte nicht gehen, das war offensichtlich. Was ihm fehlte, das wurde jedem gleich ins Auge. Der sitzt da, warum? Weil er lahm ist, der ist krank. Und vielleicht kamen beim einen oder anderen auch so die Gedanken auf, ja, warum ist der wohl lahm? Wer hat was gesündigt? Er selber oder seine Eltern, wie man das an anderer Begebenheit ja auch lesen. So waren die Menschen unterwegs. Und vielleicht kommen sogar uns manchmal solche Gedanken. Woher kommt es jetzt? Was habe ich gemacht, dass ich das bekomme? Oh, Sammy wird schon angestupft vom Pastor. Und es war einfach ein Unfall, nehme ich mal an, Sammy. Aber bei diesem Mann war es halt doch anders. Er war lahm von Kindesbeinen an. Ja, Kindesbeine waren lahm. Körperlich war er krank, das war offensichtlich. Aber ich glaube, er war auch noch an anderer Stelle krank und verletzt in seinem Inneren, seine Seele. Warum durch solche Anschuldigungen? Ja, was macht der? Warum hat er das verdient? Was hat er falsch gemacht, dass er da sitzt, Tag ein, Tag aus und er immer rumbettelt? Ich denke, der Schmerz der Beine, der war schon schlimm genug. Aber die Anschuldigungen, wie wir es heute Morgen auch gehört haben, diese Verdächtigungen, die waren, glaube ich, auch was seine Seele verletzt haben. So ein gewisses Stigma, das manchmal Menschen auf die Stirn geschrieben wird. Unser guter Freund Markus zum Felde in China unter diesen Leprakranken wurde es auch mitteilt, wie schlimm diese Krankheit körperlich ist. Aber wie es oft eben noch schlimmer ist, was innerlich passiert. Selbst von der eigenen Familie ausgestoßen zu sein. Zu sagen, du kannst nicht länger in unserem Haus, in unserer Mitte wohnen. Du musst irgendwo in so eine Bruchbude ziehen, ins Lepradorf, weit weg von uns. Du wirst uns gefährlich. Du könntest uns anstecken. Und von denen Menschen, die dich eigentlich lieben, die dich aber abweisen müssen. Vielleicht hatte dieser Mann auch oft gehört, vielleicht schon in der Grundschule, du taugst doch zu nichts, wir spielen Fußball, aber dich will doch keiner in seinem Team haben. Schau dich doch mal an. Und wir merken, wie diese äußere Krankheit, dieses äußere Handicap auch zu einem seelischen Schmerz wurde. Und vielleicht sogar geistlich, was bewirkte in ihm. Vielleicht dazu führte, dass er manchmal sich hinreißen ließ, Gott anzuklagen. Zu sagen, Herr, warum musste das mir passieren? Warum hast du das zugelassen? Du bist doch ein lieber Gott, ein liebender Vater. Warum heilst du mich dann nicht geschwind von jetzt auf nachher? Vielleicht fing er an, den Tag seiner Geburt zu verfluchen. Ich wäre lieber besser gar nicht geboren, als so wie ich es wurde. Ist dir da ein Fehler passiert? Wir merken, wie diese Krankheit vielleicht so einen Kreislauf in Gang setzte, zu einem inneren Schmerz wurde. Aber wir sehen auch, was wir heute Morgen gesungen haben, dass Gott ein Gott ist, der sieht. Amen. Glaubst du, dass er auch dich sieht? Nicht nur das Schöne, sondern auch da, wo du vielleicht am Zerbrechen bist, am Weinen bist, am Verzweifeln, dass Gott dich auch an dem Punkt sieht und dich liebt und dir seine Gnade zufließen lassen möchte und sagt, ich habe dich so lieb, auch so wie du bist. Und dein Tag der Geburt, das war kein Fehler, das war kein Unfall, sondern ich habe mir besonders Mühe gegeben. Ich sehe dein Herz, ich sehe das Innere. Die Menschen sehen vielleicht nur das Äußere, Gott aber sieht das Herz an. Und solche Menschen, die haben oft noch mehr ein Herz aus Gold, als wir so kerngesunden. Ein Mitgefühl, eine Barmherzigkeit, wo wir uns bestimmt oft eine Scheibe abschneiden können. Und wir sehen diesen Mann, wie er vor dem Tempel saß, wieder ein Tag, scheinbar ablief wie alle anderen. Aber diesmal geschah was. Diesmal war der Tag, an dem er in den Tempel hineinkam, wahrscheinlich zum ersten Mal. Petrus richtete ihn auf im Namen Jesus, ergriff ihn bei der rechten Hand. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte stehen und lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Also er wurde äußerlich geheilt, das ist wunderbar. Aber ich glaube, wir sehen hier auch, dass er auch innerlich gesundete, dass seine Beziehung zu Gott sich veränderte, dass er anfing, Gott zu loben. Und ich weiß nicht, ob das das erste Mal war in seinem Leben, dass er sagen kann, ich habe Grund, Gott zu loben. Und ich finde es auch schön, überlegt mal diese Begebenheit, diese Gelegenheit. Zum ersten Mal steht er auf seine Beine. Das erste Mal in seinem Leben tragen ihn diese Beine. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so wie er machen würde zu sagen, ich trete mit denen in den Tempel. Ich habe allen Grund dazu, Gott zu danken. Oder ob man nicht sagen könnte, sorry, lieber Petrus und Johannes, ihr geht ruhig mal in eure Betstunde, ich habe jetzt Wichtigeres vor. Endlich kann ich umsetzen, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Ich will heute mit meinen Freunden Fußball spielen. Ich will es denen mal so richtig zeigen. Oder ich muss zurück zu meiner Familie sagen, was mir widerfahren ist. Und ich glaube, das wäre alles auch verständlich und in Ordnung gewesen. Aber er entscheidet sich für was so viel Besseres. Er geht mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang. Und so darf es im Haus Gottes, glaube ich, auch zugehen, dass man auch ruhig auch ein bisschen klatscht und springt und aufsteht und Gott die Ehre erweist. Da können wir manchmal auch noch ein bisschen ein Bricket nachlegen und Gott loben. Und das können wir innerlich und in Ruhe, wie wir es Deutsche halt vielleicht manchmal gewohnter sind. Aber wir dürfen es auch ein bisschen afrikanischer machen. Umher springen und tanzen. War letzte Woche bei einem afrikanischen Gottesdienst. Ist ein bisschen anders. Da ist die, ja, da muss man gar nicht so viel heizen, weil da heizt es auch von innen so ganz gut auf. Also der Lobpreis ist anders und Gott wird gelobt. Amen. Und so war es bei diesem Mann auch. Er ging in den Tempel, sprang umher, lobte Gott. Und jetzt sehen wir, wie plötzlich was passierte, dass nicht nur dieser eine Mann so wunderbar gesegnet wurde, sondern plötzlich öffnet sich damit auch eine großartige Tür für die Verkündigung des Evangeliums. Weil die anderen durch diese Freude von dem einen, sein Lob, sein Umherspringen, was vielleicht jetzt im Tempel auch nicht immer so an der Tagesordnung war, aber das erregte Aufmerksamkeit. Die anderen im Tempel, sie wurden aufmerksam. Hey, was ist denn da los? Was springt da einer rum und lobt und schreit da so fröhlich rum? Man guckt genauer hin. Und ich glaube, dass der eine oder andere, der vorher seinen Geldbeutel aufgemacht hatte, um ihm so ein Almosen zu geben, plötzlich so ein kleines Déjà-vu hat. Das Gesicht, das kommt mir bekannt vor, ist nicht mein Nachbar, ist nicht mein Arbeitskollege, ich habe den aber schon mal gesehen, woher kenne ich den? Ja, das ist doch der, wo immer Tag ein, Tag aus vor dem Tempel saß, weil er lahm ist, weil er betteln musste. Und jetzt springt er da rum im Tempel und lobt Gott. Was ging da ab? Und dann richtet sich ihr Blick auf Petrus und Johannes, wo man denkt, die müssen daran schuld gewesen sein. Der springt so um die rum und freut sich mit denen. Vielleicht haben die was an ihm, vielleicht sind es Ärzte, vielleicht sind es so richtige Fachleute, was Beine angeht, Chirurgen oder sonst irgendwas. Und jetzt sagt Petrus was. Er wendet sich an das Volk, das aufmerksam wurde. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Also für die war das gar nicht so groß, das Wunder. Die sagen, das ist eigentlich so ein Stück weit normal, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir etwas getan, durch eigene Kraft oder eben weil wir so fromm sind, durch unsere Frömmigkeit, wir beten richtig, wir glauben richtig, deswegen ist der heil geworden? Oder war das nicht einfach so eine Gnadentat Gottes? Weil Jesus auch was für diesen Mann schon getan hatte, auch seine Krankheit getragen hatte, auch seine Schuld und Sünde auf sich schon genommen hatte. Und dann kommt so eine kleine Anklage, auch selbst von der Apostel. Den Jesus, den ihr ausgeliefert und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn sogar freisprechen wollte, der Heide, der wollte ihn freisprechen, aber wir als seine Kinder, wir haben ihn eigentlich überliefert. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Ja, das Volk wurde aufgefordert, umzukehren, Buße zu tun, sich so von Herzen zu Gott hinzuwenden. Und das ist der Weg, dass Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Zeiten der Erquickung von seinem Angesicht. Also wir merken, wie Petrus und Johannes jetzt plötzlich eine Gelegenheit haben, das Evangelium zu verkündigen. Die Liebe Gottes auch diesen Menschen weiterzugeben. Menschen, die äußerlich vielleicht gesund waren, umherspringen könnten und konnten, es vielleicht nicht getan haben, weil ihr Herz verletzt war. Wo wir merken, bei ihnen lag das Problem vielleicht mehr innen. Da war die eine oder andere Schuld, die sie niedergedrückt hatte. Warum sie vielleicht so oft auch in den Tempel gingen, ob das vielleicht eines Tages einfach mal verschwinden würde. Und jetzt kommt Petrus mit dieser Lösung, wo er sagt, da gibt es Jesus. Und er ist auch für deine Schuld und Sünde gestorben. Die ganze Anklage, die dir widerfährt, die hat er schon auf sich genommen. Du darfst frei ausgehen. Du darfst an seinen Tisch kommen und Erlösung, Erquickung bekommen. Wir sehen hier, wie Petrus und Johannes Gott zur Verfügung standen. Wo ich glaube, sie kamen mit leeren Händen und ließen sie von Gott füllen. Sie waren bereit, sie standen zur Verfügung. Aber sie hatten auch was weiterzugeben. Nicht Silber und Gold, aber sie hatten eine Autorität. Sie hatten etwas empfangen an Liebe, an Barmherzigkeit, die sie selber weitergeben durften. Weil sie eben auch Menschen waren, die nur weitergeben konnten, was sie vorher selber empfangen hatten. Wir können nur das weitergeben, was wir vorher selber empfangen. Und ich glaube, das passiert manchmal auch ein Stück weit automatisch, dass Dinge so von uns ausgehen, dass wir Dinge weitergeben, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und es kann Positives sein, wo wir sagen, Barmherzigkeit. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn wir Barmherzigkeit empfangen haben, dann dürfen wir Barmherzigkeit auch weitergeben. Wir haben was zu geben. Wie sieht es mit Liebe aus? Können wir Liebe weitergeben, wenn unser Liebestank selber leer ist? Wenn wir sagen, ich fühle mich ja selber ungeliebt, dann kannst du auch keine Liebe weitergeben. Aber wenn dein Herz erfüllt ist mit der Liebe Gottes, wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, haben wir dann was weiterzugeben? An Liebe? Ja, genau. Vergebung, wie sieht es damit aus? Fällt es uns leicht zu vergeben? Nicht unbedingt. Aber fällt es uns leichter, wenn uns vorher selber vergeben wurde? Wenn wir Vergebung empfangen haben, dass wir dann auch Vergebung weitergeben können, wie wir es ja im Vater unser gerade heute Morgen auch schon gesungen haben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir können vergeben, warum? Weil uns schon vergeben wurde. Weil du uns schon vergeben hast. Weil der Vater im Himmel diesen Schritt auf uns schon zugemacht hat in Jesus. Und plötzlich merken wir, so wie mein Herz Vergebung empfängt, darf es auch bereit sein, Vergebung weiterzugeben. Weil wir eben nur weitergeben können, was wir vorher selber empfangen haben. Das gilt auch für Alltägliches, für Kleinigkeiten. Das berühmte Glas Wasser, das können wir weitergeben, wenn wir es vorher haben. Unser Handy, vielleicht jemand ausleihen, dass er auch einen Anruf tätigen kann, können wir eben nur dann tun, wenn wir tatsächlich auch ein Handy haben. Es gilt aber auch für Negatives. Was wird wohl ein Drogendealer weitergeben? Wahrscheinlich nicht eine Gideon-Bibel, sondern halt so ein kleines Päckle mit weißem Pulver. Er gibt weiter, was er vorher produziert oder empfangen hat. Vercheckt es weiter. Wie ist es mit Verletzung? Ein verletzter Mensch, der wird Barmherzigkeit weitergeben. Wahrscheinlich nicht, weil er selber empfangen hatte. Verletzung wird er selber auch vermutlich andere verletzen. Auf Englisch heißt es, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen andere, weil wir nur weitergeben können, was wir empfangen haben. Vielleicht können wir es unterdrücken, zu sagen, ich wurde verletzt und ich will um keines Willens Verletzung weitergeben. Vielleicht gelingt es ein Stück weit und trotzdem wird man es dir manchmal abspüren, der ist leider verletzt und ich spüre das ab. Mir kommt es vor, wie wenn ich einem Kühlschrank begegne, der ist so abweisend, so kalt. Ein Pessimist, was wird der weitergeben? Wahrscheinlich eine negative Sicht der Dinge. Alles geht den Bach runter und alles ist überhaupt ziemlich übel. Ein Optimist, der wird vielleicht so eine andere Sicht der Dinge weitergeben. Wobei ich gehört habe, dass wir Christen eigentlich keine Optimisten sind, sondern Menschen mit Hoffnung, Hoffnungsträger. Nur eine positive Sicht der Dinge hilft auch nicht weiter. Wenn es halt Kacke ist, ist es Kacke. Daher kannst du auch nicht sagen, ja, aber das ist schön geformt oder so. Das hilft niemand weiter. Aber wenn wir Hoffnung haben, dann dürfen wir zu Hoffnungsträger werden. Wenn wir Hoffnung empfangen haben, dann können wir Hoffnung weitergeben. Amen. Und wenn es noch so kacke aussieht, ist trotzdem Hoffnung da, dass die Kacke verschwindet. Tut mir leid, dass ich heute so ein bisschen so kackemäßig da unterwegs bin. Das kann dran liegen, wir haben gerade eine Katze, die ist so auf Protest gebürstet. Die kackt uns gerade überall hin und es ärgert mich. Macht in die Dusche 5 Haufen auf einmal, auf den Teppich und so weiter. Das ist frustrierend. Und jetzt könnte man sagen, Optimist, es wird auch wieder anders, die renkt sich wieder ein, aber ich habe lebendige Hoffnung. Und wir haben wirklich Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus eben nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt. Und weil er es gut mit uns meint, weil er uns lieb hat. Weil uns seine Gnade gilt, weil wir seine Gnade empfangen dürfen und von dieser Gnade auch weitergeben dürfen. Wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Das gilt übrigens auch für Trost. Manchmal laufen Dinge nicht schön. Wir werden verletzt, wir fühlen uns schlecht, uns widerfährt Leid. Und trotzdem dürfen wir hoffnungsvoll sein. Sagen, und trotzdem empfange ich Trost von meinem Vater im Himmel. Er sieht mein verletztes Herz. Aber er berührt mich auch, er richtet mich wieder auf, er klagt mich nicht an, sondern er greift mir unter die Arme. Das gilt übrigens auch für das Wort Gottes. Wir können nur weitergeben, was wir vorher auch selber empfangen haben. Wir können nicht plötzlich Bibelstellen auswendig aufsagen, wenn wir sie noch nie gelesen haben. Aber der Heilige Geist wird uns erinnern an das, was wir schon empfangen haben. Und diese tägliche Ration tut trotzdem gut, zu sagen, ich empfange was, ich nehme was auf an Wort Gottes Und wenn es die Gelegenheit zulässt, dann habe ich vielleicht die Gelegenheit, dem einen oder anderen vielleicht auch nur einen Vers zuzusprechen, der einen Unterschied in seinem Leben machen darf. Und das ist keine Gesetzlichkeit. Aber wir dürfen das Wort Gottes aufnehmen, damit wir was weiterzugeben haben. Jesus, er lässt uns so viel Gutes zukommen. Sagt zu seinen Jüngern in Johannes 10, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ist das nicht eine gewaltige Zusage an Sicherheit? Und manchmal merke ich, da sind wir gleich so ein bisschen dabei, das gleich wieder einzuschränken. Ja, aber wenn jetzt jemand aus der Gnade rausfällt und wieder eigene Wege geht und so weiter. Aber niemand wird sie aus seiner Hand reißen, sagt Jesus. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und wir dürfen Empfangende sein. Ich hoffe, dass wir dieses Paket nicht an uns vorübergehen lassen. Und ich glaube, wir als Christen, wir dürfen solche Briefträger sein. Solche Pakete, solche Briefe, Gutes an den Nächsten weitergeben. Wo wir sagen können, ich habe was empfangen und ich kann dir was weitergeben. Im Namen Jesu, sei ermutigt durch dieses Wort, durch diesen Segen oder was auch immer. Ein paar Kapitel später sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Wir dürfen empfangen von seinem Frieden, unser Herz darf zur Ruhe kommen und wir dürfen zum Ruhepol auf jeden zu den Friedensstifter, am Arbeitsplatz, in der Schule, wenn es auch mal mit der Freundin nicht so gut klappt, beten, Frieden reinsprechen und plötzlich entstehen Kontakte, entstehen Gelegenheiten. Ja, wir können auch Angst weitergeben, aber Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Und ich möchte uns fragen heute Morgen, was hast du zu geben? Was hast du zu geben? Nichts? Glaub nicht, dass das die Sicht unseres Vaters im Himmel ist. Wo er sagt, ich habe dir so viel schon zukommen lassen durch meinen Sohn Jesus und ich werde dir noch mehr zukommen lassen. Ich werde dir deine Hände und dein Herz füllen. Du bist nicht jemand, der leer unterwegs ist. Hoffnungslos, pessimistisch, verletzt, sondern ich bin da, um so einen Tausch einfach durchzuführen. Gib mir diese Dinge und empfang von mir eine ganz neue Sicht, neue Hoffnung, lebendige Hoffnung, neue Liebe, neuen Frieden, Vergebung. Petrus sagt, dass jeder mindestens eine Gabe empfangen hat. Und die dürfen wir praktizieren und weitergeben zum Wohl der anderen. Vielleicht hast du schon mal Ermutigung erfahren. Dann bist du fähig, auch andere zu ermutigen. Ja, wir können auch andere Dinge weitergeben. Stolz, Gleichgültigkeit, Ablehnung, Entmutigung, Verurteilung. Aber ich glaube nicht, dass das die Pakete sind, wo Gott dich damit senden möchte zu deinem Nächsten. So ein Brief Christi sein. Du sollst so ein Evangelium sein, der frohen Botschaft, der Hoffnung, der Liebe Gottes. Und vielleicht, wenn man dich fragt, was hast du zu geben, vielleicht kommt dieser Punkt nochmal. Nichts. Und ich glaube, dass Jesus diesen Morgen ausräumen möchte. Weil es eine Lüge ist. Es entspricht nicht der Wahrheit. Du hast nicht leere Hände, sondern er ist bereit, sie zu füllen. Manchmal müssen wir andere Dinge vorher loslassen, dass wir Neues vom Vater auch empfangen dürfen. Und ich glaube, dass solche Stunden der Erquickung vor uns liegen, vorbereitet sind, wo Jesus und der Vater bereit sind, uns neu zu erquicken, damit wir Erquickung weitergeben können. Dass wir zu diesem Tisch der Gnade kommen dürfen. Und vielleicht hast du manchmal auch diesen Gedanken, ja, was habe ich schon beizutragen? stehen andere an der Plattform, spielen andere an den Instrumente, es beten andere im Gebetsteam. Aber wozu bin ich schon da? Zu nichts zu gebrauchen, außer den Platz warm zu halten. Nicht Gottes Sicht über dein Leben. Er freut sich, dass du den Platz ausfüllst, aber du darfst diesen Platz ausfüllen, um was beizutragen, um das Bild zu vervollständigen, um an diesem roten Faden, den Gott in so einen Gottesdienst auch reinlegt, mitzuweben. Vielleicht gar nicht groß irgendwie in Erscheinung tretend, vielleicht einfach durch dein Gebet für den Pastor, dass der nicht nur über Kacke redet, sondern über Hoffnung. Dein Gebet, das einen Unterschied macht. Vielleicht in neuen Zungen zu beten, zu sagen, ich spüre auch, wie so eine, vielleicht auch eine gewisse Schwere kommen möchte und die muss weichen im Namen Jesu. Ich habe was beizutragen zum Gelingen dieses Gottesdienstes, dass Menschen hineinkommen in die Herrlichkeit Gottes, wo sie nicht an der Schwelle des Hauses Gottes außen vor bleiben, sondern wo sie eingeladen kommen. Ich bin jemand, der andere mit reinträgt. Gottes. Ich lasse meine Freunde nicht vor der Tür stehen, sondern ich versuche sie hineinzutragen, mit einzuladen in Gottesdienst, dass sie die Liebe Gottes erfahren. Oder ich gehe mit ihnen in McDonald's, was ungesundes Essen, aber ich gebe ihnen von der Liebe Gottes weiter. In meinem Alltag, an meinem Arbeitsplatz. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass du nichts zu geben hast, sondern was für ein Schatz wurde dir anvertraut. Und manchmal ist es sogar gut, wenn wir nichts von uns zu geben haben. Wenn wir einfach ein leeres Gefäß sind. Ein leeres, aber reines Gefäß. Wenn jeder denkt und du plötzlich was weitergeben kannst. Ströme des lebendigen Wassers von dir ausgehen. Ob du das merkst oder nicht. Und Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir nicht Menschen sind, die leer sind, sondern die gefüllt sein dürfen mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Vergebung. Und ich bitte dich, dass du mit dieser Lüge ja einfach Schluss machst, Herr, in unserem Leben, dass wir diesen Lügen des Lebens nicht weiter Glauben schenken, sondern dir und deinem Wort und deiner Hoffnung. Und ich bitte dich, dass du was freisetzt heute Morgen, gerade für Menschen, die denken, ja, wer bin ich schon? Was habe ich schon zu bringen? Was habe ich in der Gemeinde beizutragen? In besonderer Weise gebrauchst und erfüllst mit neuer Hoffnung, mit neuer. Und ich möchte an der Stelle fragen, ob jemand da ist, der ein Stück weit so sieht. Ich bin schon so viele Jahre hier im Wendepunkt, aber bei mir wendet sich nicht so viel. Ich sitze an meinem Platz, aber ich habe das Gefühl, nichts beizutragen. Und oder andere da, wo sagt, ich möchte mit dieser Lüge brechen. Des Leibes Christi hier im Wendepunkt. Nur ein kleiner Finger, aber der bringt an, hat. Sogar nur der kleine, der noch verdeckt ist durch einen Schuh. Du heute Morgen da und ein Gefäß und ich weiß, Gott benutzt mich auch ab und zu, aber ich merke, mein Gefäß, das ist gerade eher so mit anderen Dingen gefüllt, mit Negativem. Wenn ich die Gesellschaft sehe, wie es in unserem Land zugeht, das macht mich verbittert oder verletzt. Oder ich wurde ganz konkret von jemandem verletzt und ich komme nicht drüber hinweg. Hurt people, hurt people. Und du sollst andere nicht verletzen, sondern das, was du an innerer Heilung erlebst, sollst du weitergeben können. An andere Menschen, die auch verletzt wurden und die über diesen Punkt nicht hinwegkommen. Du sollst ein Hoffnungsträger sein, eine Hoffnungsträgerin, eine Beterin, jemand, der gebraucht wird, um prophetische Impulse weiterzugeben. Ja, die machen wir auch nicht von uns selber aus. Ja, zu dem passt das oder jenes. Sondern wir wollen was empfangen, das wir an der Stelle weitergeben. Leere Gefäße, aber gereinigt und bereit, zur Verfügung stehend, zu sagen, Herr, wenn ich heute diesen neuen Tag anfange, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast an gutem Werk für mich an diesem Tag. Ich glaube, dass Petrus und Johannes so unterwegs waren. Sie gingen ja erst zum Gebet und trotzdem waren sie schon vorbereitet. Sie hatten was weiterzugeben und du hast auch was weiterzugeben. Ich möchte uns einladen an diesem Morgen, lasst uns doch gemeinsam aufstehen, wo das möglich ist und einfach noch so eine Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Ich möchte bitten, dass so vom Gebetsteam einfach Personen auch nach vorne kommen oder auch hinten einfach zur Verfügung stehen. Und wir sind einfach da heute Morgen und wollen das weitergeben, wenn Gott uns was aufs Herz legt. Wollen dir einen Segen zusprechen.